Hier ist Radio Duisburg. Streifendienst 1902. Der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Das war wirklich ein schönes Wochenende, ein schöner Sonntag, um genau zu sein. Und heute feiern wir das. Nicht nur zu zweit, Tim. Nein, wir haben heute einen Gast, der auch aktiv jetzt am Sonntag dran beteiligt war, dass wir als Fans, als MSV-Anhänger so feiern durfte. Tobias Fleckstein, heute unser Gast. Wir sind mal wieder an der Westender Straße. Grüß dich, Flecki.
Ja, hallo zusammen.
Ja, Flecki,
wir
grüß dich.
Reden heute über die bisherige Saison natürlich, reden über Perspektive und ja, schauen einfach mal, was so in Spielerköpfen aktuell vorgeht. Ist ja gefühlt eine ganze Menge los, ich glaube auch faktisch. Bevor wir richtig reinsteigen, wir haben Feedback zur letzten Episode bekommen. Unter anderem Tom hat sich bei uns gemeldet und ich habe es ja schon beschworen in der letzten Folge. Ich habe ja so ein bisschen mich gegen die, wir haben sie Nörgler genannt, positioniert, habe gegen so Kommentare wie der Schein trügt so ein bisschen gewettert. Und jetzt hat Tom geschrieben, naja, finde ich jetzt nicht uneingeschränkt cool. Ich fasse das jetzt mal sinngemäß zusammen, weil Tom hat an streifendienst@radioduisburg.de wirklich eine lange E-Mail geschrieben.
Vielen Dank dafür erstmal.
Ich möchte das nur gerne mit reinnehmen, weil diese Diskussion, dieses Hörerfeedback, das ist uns natürlich wichtig. Wir machen das gerne. Im Prinzip sagt er, das sei ihm nicht differenziert genug gewesen. Er sagt, die Kritik, die sei teilweise berechtigt. Ne, wir reden hier über die durchwachsenen ersten Halbzeiten und man müsste einen deutlichen Ansatz erkennen, einen Spielstil schon jetzt festigen, damit man bei einem möglichen Aufstieg in die dritte Liga schon richtig fest im Sattel sitzt.
Ja, er sagt, es ist zu kurzfristig gedacht. Dieser Ergebnisfußball, den wir aktuell sehen, den ihr auch spielt, der auch in der Regionalliga einfach, glaube ich, wichtiger ist als das Sterben in Schönheit, das ist für viele nicht genug, das ist für viele nicht langfristig genug. Das ist so immer wieder so dass die Kritik. Die Leute sagen, es ist mir zu eng, mir zu heiß. Also auch auf lange Sicht kritisiert man einfach ein bisschen Didi für die etwas ängstliche Spielweise. Kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf.
Gott sei Dank haben wir dich heute hier.
Haben wir dich, genau. Da wollten wir nämlich auch dann einfach mal drüber reden, wie sieht das vielleicht auch ein Spieler.
Ich möchte es nochmal kurz einordnen. Ja. Also die Kritik, die ich geäußert habe, die bezieht sich vor allen Dingen auf die Leute, die einfach schreien, das ist nicht genug oder das ist ja eigentlich schlecht. Also wenn jetzt jemand, ich habe ja nicht sämtliche Kritik damit gemeint. Natürlich gibt es zum Beispiel im Portal Leute, die schreiben wirklich lange Texte und setzen sich eins zu eins, also wirklich on detail mit dem, was ihr da so spielt, auseinander und sagen, das war schlecht, das war gut. Meine Kritik richtet sich eher gegen Leute, die halt wirklich, wenn ich das so sage, einfach nur einen Kommentar in irgendeine Kommentarspalte scheißen, ohne Einordnung, ohne Tiefe. Ne? Da sage ich, das ist mir ein bisschen zu leicht, weil auf dem Papier sieht es viel besser aus. Aber genau über solche Themen können wir reden. Ihr werdet ja auch Selbstkritik machen. Ihr reflektiert ja das, was ihr auf dem Platz macht. Eine Sache möchte ich aber nochmal sagen. Ich habe ja gesagt, man muss der Mannschaft auch mal vielleicht über 13 Spieltage in Haus Zeit geben, mal zwei gute Halbzeiten zu spielen. Und die Aussage ist ja gut gealtert.
Ja. Ich möchte Tom an dieser Stelle sagen, dass ich es auf jeden Fall nachvollziehen kann, dass ich einfach Angst habe, dass wir jetzt nicht die Möglichkeit nutzen, in der vierten Liga nicht nur eine Mannschaft wieder voll zu bilden, eine Mannschaft, die außer jetzt mal mit Ausnahme von dir, der jetzt schon das Urzebra quasi ist, einer der Urzebras, ne, komplett eine neue Mannschaft zusammengebaut wurde. Da haben natürlich manche Angst und ich kann diese Angst verstehen, dass sie sagen, ey, alle Karten liegen auf dem Tisch. Wir haben alle Möglichkeiten, jetzt eine Mannschaft zu bauen, wie zum Beispiel Ulm oder Münster. Mannschaften, die dann durchgeritten sind von Liga 4 in Liga 2. Da scheint der Wunsch der Vater des Gedankens natürlich zu sein, den ich natürlich nachvollziehen kann. Und wortwörtlich schreibt er, da wir bereits seit 4 Monaten im Training sind und offensichtlich im Spielaufbau nicht pressingresistent sind, sinnbildlich stehen die ersten 15 Minuten in Köln. Da halte ich jetzt gerne aber auch die Gladbach 45 ersten Minuten dagegen. Also ich, Tom, kann dich verstehen. Vielen lieben Dank.
Schreibt uns auch weiter. Also wir lesen uns das durch und wir setzen uns damit auseinander.
Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, möchte aber auch sagen, ich gehe in deine Kerbe, Nils. Im Moment ist das für mich Ergebnissport und ich sehe auch die Entwicklung. Ich sehe die Entwicklung gerade jetzt nach dem Gladbach-Spiel. Ich sehe, dass da auf jeden Fall gearbeitet wird. Und damit sollten wir es auch jetzt begnügen.
Schreibt uns gerne weiterhin,
wie sehr gesagt. Gerne.
Jetzt aber erstmal zu Flecki.
Ja.
Bei uns ist das bei Gästen immer so, Tim stellt die Kurzvita vor und dann steigen wir mit so Quick Questions ein, so zwei, drei kurzen Fragen. Das werde ich so ein bisschen kennenlernen.
Okay, bin ich mal gespannt.
Du bist in Herne geboren und hast deine ersten Fußballschuhe für Teutonia Riemke geschnürt.
Das ist richtig, ja.
Und dann warst du Ewigkeiten bei Herne West. Ganz, ganz, ganz lange. Und dann hast du einen kleinen Ausflug zu Holzbein Kiel gemacht.
Hast dich, glaube ich, versprochen.
Ich glaube nicht, oder? Komisch. Und dann, da hast du aber vor allem zweite Mannschaft gespielt.
Genau.
Und dann seit Anfang 2020 bist du bei uns. Wie gesagt, wie ich gerade schon sagte, echt fast ein Urzebra. Unglaublich.
Starten wir mit unseren kurzen Fragen, mit unseren Quick Questions. Die erste Frage, was hast du lieber, 4-2 oder 1-0?
Um ehrlich zu sein, als Abwehrspieler würde ich sagen 1-0, aber ich wehre mich jetzt auch nicht gegen 4-2, aber ja, ich spiele mal gerne zu 0, deswegen muss ich dann ja 1-0 sagen.
Das ist eine fiese Frage. Jetzt fühlst du dich eher als Knappe oder eher als Zebra, so vom Herzen?
Also ich muss sagen, ich bin kein Schalke-Fan,
okay.
Eher Sympathisant würde ich sagen. Also ich habe meine ganze Kindheit und Jugend in Bochum verbracht, meine Eltern kommen aus Bochum, deswegen wäre ich eher Bochum-Fan.
Oh, interessant.
Und ja, dann fühle ich mich natürlich als Zebra.
Alles klar.
Lieblingsspieler all time?
Lieblingsspieler all time, glaube ich, Philipp Lahm. Ich kann gar nicht so genau sagen, warum, aber früher habe ich ihm so nachgeeifert und ihm so gerne beim Fußballschauen zugeschaut. Und ich glaube, er ist ja auch eine große Ikone in Deutschland geworden, nicht nur aufgrund seiner fußballerischen Fähigkeiten, auch aufgrund seiner Persönlichkeit. Deswegen würde ich den an dieser Stelle mal nennen.
Hatten wir auch noch gar nicht. Ausgefallen.
Nee, fand ich gut. Ja. Bisschen abweichend, bester Innenverteidiger der Welt für dich?
Virgil van Dijk. Ich habe gestern wieder sein Spiel gesehen, Maschine. Auch gegen Leverkusen. Ja, schon hast du schon
Maschine. Muss man sagen.
Ja. Alles klar.
Ja, bester Trainer bis jetzt für dich?
Unter dem du trainiert hast?
Boah, ich hatte schon so einige, muss ich sagen. Die Frage wurde mir letztens auch in einem Format gestellt. Thorsten Lieberknecht, muss ich sagen, hat mir viel mitgegeben. War auch mein erster Trainer hier bei Duisburg. In Kieler Zeiten Ole Werner, würde ich da nennen. Nicht umsonst jetzt auch Bundesliga-Trainer, glaube ich. Und ja, bei Schalke hat mich natürlich Norbert Eggert geprägt. Das waren so zwei Jahre, die haben mir auch viel mitgegeben.
Ich muss sagen, wirklich, da hast du auch wirklich gute Trainer erwischt, muss man einfach wirklich sagen. Also Wahnsinn, wirklich tolle Leute, die dich da trainiert haben.
Auf jeden Fall, ja.
Dein größtes Spiel bis hierhin, das Wichtigste, für dich Relevanteste, kann ja auch ganz persönlich sein, muss ja nicht, sagen wir mal, objektiv sein.
Also ein wichtiges war auf jeden Fall vor zwei Jahren das Spiel gegen Freiburg hier zu Hause, wo wir den Klassenerhalt klar gemacht haben. Ja, sonst müsste ich mal überlegen. Also klar, vor großen Kulissen zu spielen war natürlich für mich immer schön. Ich kann mich da an Kaiserslautern erinnern, an Dresden erinnern. Ja. Natürlich hier die Spiele gegen Essen, in Essen, auch vor Riesenkulissen. Das waren so besondere Momente auf jeden Fall.
Wer ist für dich der beste Zocker beim MS jetzt in einem neuen Team aktuell?
Der beste Zocker jetzt so
bei Vafur, ja, technisch gesehen, der beste Fußballer, wo du sagst, Briefmarke, da spielt er dir noch durch die Nase.
Also bei Simon ist auf jeden Fall, der ist schnell mal an dir vorbeigelaufen, genauso wie Paddy, das sieht man glaube ich auch in den Spielen.
Ja. Dass da, Patrick Susek.
Ja, genau, Patrick Susek. Dass sie da ordentlich wirbeln auf den Flügel, aber ich glaube, wir haben auch im Zentrum, wenn ich da an Michel denke, Jonas Michel bringt oder auch Steffen Meuer. Oder wen haben wir da noch alles? Jesse Tupenio. Also wir haben da schon richtig gute Zocker. Jakob Bukjans, darf ich nicht vergessen.
unseren aktuellen Torjäger. Max Braune finde ich auch. Ja.
Deswegen,
Tobias Fleckstein, also kann ich nicht so vergessen.
Natürlich auch. Nee, aber wir haben auch mein Innenverteidiger-Kollege Ali Hahn hat, glaube ich, auch einen super linken Fuß. Deswegen, also da kann man jetzt gar nicht so einen unbedingt rausnehmen.
Viele feine Füßchen.
Ja. Kannst du einmal ganz laut Herne rufen? Kennst du das? Kennst du den Typen, der mal Herne ruft?
Nee, kenn ich nicht.
Kennt ihr nicht?
Insider müssen zünden.
Herne! Kennt ihr den Edelfan von Westfalia Herne nicht?
Es war so klar, dass du das irgendwie zünden willst. Okay. Komm, vergessen wir jetzt. Den Herne-Ruf vergessen wir jetzt an dieser Stelle. Und jetzt gehen wir mal richtig rein. Eigentlich müssten wir die Frage natürlich zuerst stellen, aber wir sind halt unhöfliche Typen. Wie geht's deiner Hand?
Ja, ganz gut eigentlich. Also ich habe jetzt keinerlei Schmerzen. Ist ja gut auch eingepackt, muss ich sagen, mit so einer Schiene. Auch während des Spiels hatte ich jetzt keine großartigen Schmerzen im Bocholt, als die Hand dann wirklich gebrochen ist. Da war es schon extrem, muss ich sagen. Da hat mir auch das Adrenalin oder so nicht geholfen. Aber ja, mittlerweile ist es eigentlich, also ich habe mich ein bisschen damit abgefunden auch. Aber bin natürlich froh, wenn ich das Ding auch wieder los bin. Aber es geht auf jeden Fall.
In Bocholt hat sich die Hand zerlegt. Oder du hast die Hand zerlegt, besser gesagt.
Ja, kann man so sagen.
Und du spielst das trotzdem zu Ende. Warum sagst du denn nicht, nee, komm, reicht.
Nee, konnte ich nicht. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt stand es, glaube ich, auch noch 0-0 oder wir haben 1-0 geführt. Und da bin ich kein Typ, der dann sagt, ich nehme mich da jetzt irgendwie raus. Oder ich meine, die Schmerzen waren jetzt auch irgendwo auszuhalten. Es war jetzt nicht so, dass ich sage, mir fällt gleich die Hand ab irgendwie. Mhm. Natürlich hat es mich irgendwo auch ein bisschen eingeschränkt, aber ja, es hat dann überwogen, dass ich unbedingt das Spiel auch gewinnen wollte, sag ich mal. Mhm.
Ich erinnere mich, Donnerstag Zebrashop-Eröffnung und dann der Coach ja auch in dem Rahmen erst davon erfahren, dass die wirklich durch ist, wenn ich das richtig verstanden habe, weil auf der Pressekonferenz vorher war, glaube ich, noch nicht klar, was ist mit deiner Hand?
Ja, genau, ich war dann morgens erst in der Praxis und dann musste ich noch ins BG-Klinikum und das hat alles relativ lange gedauert, ich war dann auch nicht beim Training und dann bin ich gerade zum Gelände gekommen, da war er gerade in der PK, deswegen haben wir uns knapp verpasst, deswegen wusste er das da noch gar nicht. Und dann genau haben wir erst bei der Fanshop-Eröffnung gesprochen.
Dann setzt du dich hin mit Staff, mit dem Coach natürlich und dann wird besprochen, kannst du spielen oder nicht? Oder war das für dich einfach eine Sache, du bist da reingegangen und hast gesagt, ey, alles gut, ich zock weiter? Weil letztendlich, du bist Innenverteidiger, geht halt auch mal auf Tuchfühlung, ne?
Na klar, du musst in die Zweikämpfe gehen können. Und für mich war es so, ich konnte das jetzt erstmal noch nicht so gut einschätzen, wie das dann ist mit so einer Schiene. Also klar, du merkst natürlich so ein bisschen Gewicht und dass sich das irgendwo auch ein bisschen einschränkt. Aber ich wollte es halt im Training ausprobieren. Wir hatten ja dann noch zwei Trainingseinheiten vor dem Spiel am Sonntag gegen Gladbach und dann habe ich zu ihm einfach ehrlich gesagt, ja, ich würde es einfach gerne ausprobieren im Training, ich würde natürlich gerne spielen. Die Ärzte haben auch gesagt, da kann jetzt nicht allzu viel passieren, gebrochen ist es sowieso. von daher, ja, habe ich es ausprobiert im Training und bin dann auch mal runtergegangen zur Grätsche, mal hab den Jungs auch gesagt, geht mal ruhig richtig zur Sache auf, wie es auch im Spiel ist. Ist alles gut gegangen und ja, im Spiel dann ja auch.
Ja, da hast du das Spiel dann gegen Gladbach 2 dann auch irgendwie verpackt, dann irgendwie einfach.
Ja, bei uns im Stadion ist nochmal ein bisschen was anderes, da ist nochmal viel lauter, da hat man vielleicht nochmal ein bisschen mehr Adrenalin, da ist es nochmal was anderes, also da habe ich auf jeden Fall nichts gespürt und habe ganz normal meinen Stiefel runtergespielt.
Ja, also auch wenn du weiter zockst, trotzdem gute Besserung.
Ja, danke.
Auf jeden Fall, denn du bist ein ganz wichtiger Baustein in dieser Saison generell, aber auch in dieser Saison gerade, weil die Statistiken sprechen auch für dich und für Ali auf jeden Fall unter anderem. Erst 11 Gegentore, die stabilste Defensive der Liga. Was sind die Zutaten? Was macht es dieses Jahr aus?
Ja, ich glaube, da kann man jetzt nicht nur Ali und mich rausnehmen. Das fängt, das ist natürlich so ein Trainerspruch, das sagt jetzt natürlich jeder, aber es ist wirklich so, es fängt halt vorne an, weil wenn die Jungs vorne nicht vernünftig anlaufen, umso mehr kriegen wir zu tun und ja, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch mal jemand durchrutscht. Also deswegen ist es schon so, dass es vorne anfängt über unser Mittelfeld. Ich glaube, wir haben ein sehr zweikampfstarkes Mittelfeld auch. Deswegen würde ich da gar nicht nur uns rausnehmen, aber ja, natürlich bin ich froh, dass es bis jetzt so gelaufen ist. Die letzten Spiele waren es mir ehrlich gesagt zu viele Gegentore, aber ja, muss man vielleicht auch mal den Gegner loben, vor allem gegen Bocholt. Das zweite Tor ist natürlich ein Wahnsinnstor. Das kann man dann noch nicht immer alles verteidigen, aber ja, grundsätzlich muss ich sagen, ist die ganze Mannschaft so sehr gut defensiv eingestellt.
In Bocholt muss man vielleicht auch nochmal hervorheben, ich meine, du hast dich ja natürlich da auch umgehört, auch hier Jochen Knörzer, mit ihm habe ich geredet. Jeder in Bocholt, der regelmäßig Bocholt-Spiele sieht, hat gesagt, ey, was ist denn mit den Jungs los? Also die waren ja wirklich entfesselt, muss man sagen.
Mir sagte einer der VIPs, die sie einfach mit in die Pressetribüne auch gestellt haben, weil sie dafür Karten verkauft haben in Bocholt, die standen dann einfach hinter uns, sagte dann auch, ey, ich habe die hier letzte Woche gegen Gütersloh gesehen, die haben gegen Gütersloh verloren. Ich sehe hier eine ganz andere Mannschaft, eine komplett andere Mannschaft. Also die zerreißen sich alle gegen euch, ne? Das ist krass.
Ja, ich glaube, das hat der Trainer ja auch schon ein paar Mal bei den Pressekonferenzen bestätigt. Also es ist halt wirklich so, die zweiten Mannschaften, die haben gefühlt gegen uns auch gespielt wie Real Madrid, also ja, da wunderst du dich dann auch selber, aber es ist irgendwo so, klar, der Reiz in so einem Stadion zu spielen, ich habe es selber bei Kiel 2 erlebt, ich habe auch immer liebend gerne in Lübeck gespielt, anstatt irgendwo in Heider SV auf einem Dorfplatz, sage ich jetzt mal, so, das ist einfach so und dann hast du irgendwie vielleicht diese 10%, die du noch mehr rausholst und das ist dann einfach unangenehm und da muss man dann einfach als Gegner sehen, dass man dagegen sich stellt und vor allem dann hinten eben zusieht, dass man lange die Null hält.
Wie klappt das jetzt aktuell auch mit dem Verbund mit den Außenverteidigern? Bist du eher der Typ, der sagt, ich spiele lieber mit noch zwei Verteidigern in der Dreierkette und habe dann irgendwie die Außen vor mir oder bist du eher der Typ, der in der Viererkette sich wohler fühlt?
Also ich spiele beides eigentlich gerne. In dieser Mannschaft muss ich sagen, würde ich sagen, ist die Viererkette ein besseres Rezept für uns. Wir haben es ja auch schon ausprobiert mit drei, mal mit fünf und ich glaube, jetzt haben wir uns in der Viererkette ganz gut gefangen auch. Dementsprechend würde ich das bei uns auf jeden Fall präferieren. Aber ich denke, es spricht auch nichts dagegen, mal eine Dreierkette oder eine Fünferkette zu spielen.
Du sagtest ja auch gerade, das Verteidigen fängt schon vorne an. Das heißt, gerade auch für den Angriff ist die Verteidigung für Didi so das höchste Gut. Darf ich das so mitnehmen? Ist das so der Take? Away?
Ja, das höchste Gut würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Ne? Natürlich ist die Offensive auch immer darauf bedacht, Tore zu schießen, Tore vorzubereiten und irgendwo auch das Spiel zu machen. Aber es ist halt so, wenn der Gegner den Ball hat, musst du halt sehen, dass du schnellstmöglich den Ball wieder zurück hast, weil sonst kannst du auch keine Tore schießen. Und natürlich ist es einfacher, umso früher und umso weiter vorne du den Ball gewinnst, umso kürzer ist der Weg zum Tor, umso schneller kannst du halt die Tore machen. Das ist halt so. Und ja, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass der Ball gar nicht vor unser Tor fällt. Ja. Mhm. Dementsprechend ist es schon wichtig, wie wir vorne anlaufen, dass wir vorne anlaufen und den Gegner halt immer wieder auch unter Druck setzen. Und ich glaube, in den letzten Spielen, vor allem gegen Gladbach, muss ich sagen, ist uns das, glaube ich, sehr gut gelungen. Und wir haben 90 Minuten gefühlt den Gegner da vorne angelaufen. Und wir hatten eine 10-0 Ecken, glaube ich. Also irgendwo spricht die Statistik auch für uns, dass wir da gar nicht durchgekommen sind.
Würdest du sagen, der Plan, entschuldige Nils, der Plan ist einfach nur mehr aufgegangen gegen Gladbach und der Matchplan war immer schon gut? Oder habt ihr den Plan gegen Gladbach nochmal ein bisschen angepasst und nochmal ein paar Stellschrauben irgendwie gedreht?
Nee, das glaube ich gar nicht. Also wir waren sehr gut auf den Gegner eingestellt, das auf jeden Fall. Dann hatten wir natürlich mal wieder ein Heimspiel, wir hatten jetzt zwei schwere Auswärtsspiele auch. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch einfach die Entwicklung, dass man jetzt das in den letzten Spielen auch gesehen hat, dass da irgendwas halt zusammenreift. Gegen Köln war es vielleicht spielerisch noch nicht so gut. Da wurde zu viel angelaufen, wurde zu früh angelaufen, wurde zu 90 Minuten angelaufen. Ja. Dann gegen Bochum, die zweite Halbzeit war, glaube ich, schon deutlich besser. Aber auch was spielerisch angeht, haben wir 4 Tore geschossen. Ja, und das nimmst du einfach mit. Und das gibt immer mehr Selbstvertrauen. Und dann kannst du auch so ein Spiel abliefern wie gegen Gladbach.
Ja, das war Didi Hirsch ja auch nach dem Spiel, wenn wir schon bei Gladbach sind, den Printjournalisten gegenüber, glaube ich, ganz wichtig. Liebe Leute, mitschreiben. Erste Halbzeit gut, zweite Halbzeit gut. Mhm. Du hast es gerade schon angerissen, was den Unterschied macht. Natürlich wächst man. Aber ich finde, es war nochmal, also Rödinghausen war ja auch schon ein Heimspiel, wo man sagen konnte, da merkt man, da ist eine Entwicklung in der Mannschaft. Aber ich fand Gladbach, da war der ja wirklich wie angezündet. Also als hätte jemand in der Kabine nochmal kurz Feuer angemacht. Also da lief es ja ab der ersten Sekunde. Gibt es dafür ein Rezept? Habt ihr irgendwas Besonderes gemacht? Also irgendein neues Ritual etabliert? Weil das war ja wirklich, man hat es gespürt von der ersten Sekunde an.
Ja,
trotz Gegentor, muss man ja sagen.
Ja, das stimmt. Das fand ich auch bemerkenswert, dass wir uns davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ich glaube, es wirkt jetzt nach außen immer so vielleicht, weil Gladbach jetzt auch irgendwo eine Top-Mannschaft in der Liga ist, dass das vielleicht anders wirkt, als hätten wir jetzt 3-1 gegen vielleicht Schalke 2 gewonnen, die unterm Strich gerade stehen.
Ja, mag sein.
Nach außen vielleicht so wirkt, aber wir haben jetzt nichts verändert. Wir gehen konsequent unseren Weg weiter und es ist irgendwo auch schön, dass wir dann die Bestätigung auch kriegen, dass wir auch gegen solche Gegner, die eben weiter oben in der Tabelle angesiedelt sind, solche Spiele abliefern können.
Tom hatte ja diese Kritik geäußert, ihr müsst einen Stil entwickeln, euch von anderen Mannschaften abheben. Diesen Punkt wollte ich nochmal isoliert mit dir besprechen, weil ich meine, du gehörst nun mal zur Mannschaft. Sagst du grundsätzlich, jo, hat er recht und das ist ein Must-Have, wenn man in der dritten Liga perspektivisch bestehen will, der eigene Stil, oder habt ihr den schon und manchmal bringt ihr ihn nur noch nicht auf den Platz?
Ich kann das verstehen, dass auch nach außen unser Spiel vielleicht teilweise nicht so, nicht so strukturiert wirkt, weil es aber einfach nicht so einfach ist. Also die Liga gibt das vielleicht auch irgendwo nicht her. Klar, es gibt immer noch einen Gegner, der mitspielt und ich glaube, wir haben definitiv, das kann ich bestätigen, jedes Spiel einen Matchplan und auch einen guten Matchplan. Und natürlich, wir trainieren das täglich, wir trainieren wöchentlich auch Taktikeinheiten, dass wir da einfach Schritte voran machen. Aber ich glaube, im Endeffekt, du hast es ja auch schon ein bisschen gesagt, Fußball ist eben Ergebnissport, das betont ja der Trainer auch immer. Und ich glaube, die Leute werden unzufriedener, wenn wir jetzt auf dem 6. Tabellenplatz stehen, dafür vielleicht kombinieren wie Barcelona. Und ich bin, glaube ich, auch so weit, dass ich sage, das kommt auch alles noch. Ich meine, wir haben es jetzt gegen Gladbach gesehen, da war es schon deutlich besser. Ich gebe den Leuten recht, dass wir uns spielerisch teilweise schwer tun, ja. Aber ich glaube, im Endeffekt wächst du innerhalb einer Saison. Und ich glaube, in der dritten Liga, ich habe es in den letzten Jahren auch erlebt, war das auch nicht immer so, dass das taktisch alles oder spielerisch alles perfekt war und trotzdem haben wir ja teilweise irgendwo auch unsere Spiele gewonnen.
Boah, was ein Dreck, ey.
Was ist los?
Ja, ich habe hier einen blau-weißen Bildschirm.
Oh, ein MSV-Desktop-Hintergrund?
Nee, Bluescreen, geht gar nichts mehr, total der Rotz.
Ist doch nicht schlimm.
Nicht?
Nee, klingel einfach bei Lilienthal durch und die gucken sich das Relikt, was du Laptop nennst, einfach mal an.
Und die kloppen das Ding dann wieder zusammen?
Die kriegen auch diesen Rechenschieber von Rechner wieder hin.
Bürotechnik ist kein Verbrechen!
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Also das ist gar nicht so, dass ich sage, immer nur der schönste Fußball wird belohnt. Man kennt jetzt natürlich die Beispiele mit Ulm. Die haben natürlich einen super Fußball gespielt und sind jetzt auch irgendwo in der zweiten Liga genannt. Magdeburg vielleicht auch, aber es gibt Mannschaften wie Rostock, Wiesbaden, die haben teilweise nur den Ball nach vorne gehauen und sind aufgestiegen. Und irgendwo sind diese Mannschaften ja auch dadurch erfolgreich gewesen. Deswegen finde ich das teilweise ein bisschen überholt, mit dem Zusatz, dass wir eben eine komplett neue Mannschaft sind. Ja, man sagt, wir sind schon ein paar Monate zusammen, wir hatten auch eine Vorbereitung zusammen. Trotzdem kannst du auch nicht alles planen. Viele Spieler haben in dieser Liga noch nie gespielt. Das kommt auch dazu. Also es gibt so viele Parameter, die man irgendwo berücksichtigen muss. Aber ich glaube im Endeffekt, das sagt ja auch der Trainer immer wieder, wir stehen ganz oben in der Tabelle. Das stehen wir auch nicht ohne Grund.
Ja.
Und alles andere, das wird mit der Zeit auch noch kommen. Also das ist ja diese Eingespieltheit, von der man immer spricht und so. Natürlich, das ist wichtig und das braucht auch eine Mannschaft, aber eine Mannschaft braucht vor allem Erfolge, um zu wachsen. Und ich glaube, das ist momentan auch ganz wichtig für uns.
Wenn wir noch ganz kurz bei Gladbach bleiben.
Gerne, gerne.
Das war ein tolles Spiel und ich glaube, alle waren einfach total euphorisiert nach dieser Partie. Und dann gab es nach Abpfiff ja noch eine sehr emotionale Szene. Also das war wirklich... wie viele Tränen da in der Kurve geflossen sind. Ich weiß nicht, ob ihr das aus dem Staff, aus dem Team erkennen konntet. Also ich war Rotz und Wasser am Heulen. Die Leute links und rechts von mir waren komplett aufgelöst. Dann stand da Georg Koch. Na, und da krieg ich schon wieder Tränen, wenn ich nur dran denke. Dann steht da Georg Koch und erstmal ist es natürlich, glaube ich, für ihn eine tolle Situation gewesen, dass er trotz seiner schweren Krankheit nochmal auf diesem Rasen stehen kann, nochmal Worte an die Fans richten kann. Aber er hat ja auch Worte an euch gerichtet. Mhm. Solche Worte dann zu hören von so einem wirklich altverdienten Spieler von einer, ich sage jetzt einfach mal, MSV-Legende. Was macht das mit euch, von so einem Spieler zu hören? Und wenn ihr weiter so macht, dann steigt ihr auf.
Ja, das nimmt einen natürlich mit. Also für mich persönlich war es auch sehr emotional. Du hast den Trainer gesehen, der bekommt Tränen in den Augen, das ganze Publikum. Also es war ein sehr emotionaler Moment, es ist einem sehr nah gegangen. Und natürlich schöpft man dann dadurch auch irgendwo noch mehr Motivation, noch mehr Wille, irgendwo das dann auch schaffen zu wollen. Und ja, es war schon sehr emotional auf jeden Fall.
Ja. Ja, Dietmar hier stand daneben. Ich habe immer das Gefühl, das ist so einer in der PK, der reagiert immer authentisch. Ne? Er hätte ja jetzt auch sich irgendwas ausdenken können, irgendeine Phrase zu Georg Koch. Ne? Aber das ist dann halt einer, der reagiert dann und sagt, nee, das behalte ich für mich. Der ist dann offen, ehrlich, emotional. Ich habe das Gefühl, das macht ihn so ein Stück weit aus, nach außen natürlich, auch in der Öffentlichkeitsarbeit. Aber uns interessiert natürlich auch, wenn wir ein Spieler hier sitzen haben, was macht ihn als Coach aus oder auch den ganzen Staff? Ne? Also wer macht da was? Es ist ja nicht nur Dietmar hier, es ist natürlich auch Marvin Höhner. Wie ist so die Aufteilung?
Ja, da müsste ich mal eigentlich selber fragen nach der Aufteilung. Aber
das habe ich versucht.
Ja, also ich glaube, die beiden ergänzen sich ganz gut und kommen auch sehr gut miteinander klar. Also menschlich, der Trainer, super Typ. Also nimmt sich viel Zeit auch für die Spieler und erklärt ihnen vielleicht auch mal im Moment. Das habe ich auch schon häufig bei anderen Trainern erlebt, dass es einfach nicht gemacht wird. Wenn man mal nicht spielt, nimmt dann sich mal zur Seite und redet mit dir, erklärt dir das. Das ist sehr, sehr wichtig für einen Spieler. Das ist auch sehr, sehr wichtig für eine Mannschaft, weil darüber wird immer gesprochen in der Kabine. Das ist einfach so. Und um einfach diese Grüppchenbildung zu vermeiden, dass du Spieler hast, die unzufrieden sind, die gerade vielleicht nicht spielen, aber dann auch vom Trainer noch schlecht berücksichtigt werden, um dem eben vorzubeugen, ist es ganz wichtig, wie er es macht. Und ich finde, er macht es sehr gut. Also wir werden immer gut auf den Gegner auch eingestellt. Ich denke mal, da ist es auch teilweise Marvin Hünners Plan, Marvin Hünners Arbeit, sag ich mal. Und auch die von Leon Welter, den darf man auch nicht vergessen, unser Videoanalysten. Der hat auch einen großen Anteil jetzt auch an dem Gladbach-Spiel vor allem, weil wir wirklich sehr gut auf den Gegner auch eingestellt waren. Ja, die beiden machen das, glaube ich, so zusammen, dass sie sich vor dem Spiel natürlich auch mit dem Trainer zusammen, der beschäftigt sich auch damit, aber die beiden sind, glaube ich, so, die dann auch viel Video schauen und dann die Szenen rausschneiden und das vorbereiten und uns dann vortragen. Und ja, ich glaube, sie ergänzen sich ganz gut. Der Mix passt auf jeden Fall. Und ja, sowohl fachlich als auch menschlich gesehen ist das, glaube ich, sehr gut.
Wie hat er euch quasi seine Idee von Fußball vermittelt? Also was waren quasi seine, als er sich vorgestellt hat, was waren so seine Kernpunkte? Also ich habe auch das Gefühl, dass du auch vor allem unter ihm auch nochmal aufblühst. Ich habe, ohne dir jetzt zu viel Honig ums Maul zu schmieren, ich habe dich immer für mit den talentiertesten Innenverteidiger bei uns gehalten. Vielleicht nicht immer der schnellste, aber technisch und sonst einer der absolut Besten. Muss ich absolut sagen. Und du hast was im Köpfchen. Das heißt, du bringst sehr, sehr viel mit. Ich habe nicht immer verstanden, warum du nicht immer erste Wahl warst, häufig in vielen Sachen. Jetzt habe ich für mich ist das ein Segen, dass die das erkennt, dass du auch ganz klar mit Hahn da eine Größe bist. Kommt dir das entgegen, die Art, wie er spielt? Bist du zufriedener vielleicht auch ein Stück weit?
Ja klar, momentan bin ich auf jeden Fall zufrieden, das kann ich schon so sagen. Es war nicht immer leicht hier in den letzten Jahren, nicht nur für mich persönlich, sondern auch natürlich für den ganzen Verein, für die ganze Mannschaft. Aber ich glaube, er ist jemand, der auch einen Menschen abholen kann und in meinem Beispiel kann ich das auch so sagen, dass er das auch wirklich tut, weil er eben auch viel spricht und sehr kommunikativ ist. Ja, wie hat er uns das eingebläut? Also sein Spielstil ist sehr auf Intensität ausgelegt. Das wurde ja auch schon häufig kritisiert, aber das habe ich nicht so ganz verstanden. Wir versuchen, also wenn du es auch statistisch siehst, die Werte, die wir jedes Spiel abspulen, sind top, also wirklich top. was auch die Zweikampfwerte betrifft. Also das ist ihm schon wichtig. So gewinnst du aber auch einfach Spiele. Fußball ist ein Zweikampfsport, du musst eben deine 1 gegen 1 Duelle gewinnen. Mhm. Ja, und natürlich auch das Fußballerische darf man natürlich auch nicht vernachlässigen. Ja, bei aller Intensität, bei allen Zweikämpfen musst du natürlich auch sehen, dass du kicken kannst, dass du Gegner auch bespielen kannst. Das ist natürlich nicht immer ganz so leicht, wenn du einen Gegner hast, der viel presst, der dich vorne anläuft, dann musst du natürlich deine Lösung finden, dann ist es vielleicht auch mal ein langer Ball, was vielleicht für Außenstehende nicht so schön aussieht, aber es muss halt irgendwo auch effektiv sein. Du musst nach vorne kommen, du musst vors Tor kommen. Ja. Und wir haben viele Abläufe, die wir trainieren, wir haben es in der Vorbereitung gemacht, wir machen es jetzt immer noch. Und ja, es wird uns auf jeden Fall auch durch viele Videoanalysen, durch Aufzeigen von Fehlern immer wieder gezeigt, wo wir hinwollen. Und ja, ich glaube, das machen sie auf jeden Fall ganz gut.
Ist die Regio West deutlich schwieriger als die Regio Nord?
Ja, die Qualität ist auf jeden Fall deutlich höher, das kann ich schon so sagen. Klar, jetzt sind natürlich in den letzten Jahren viele Vereine hochgegangen, logisch. Aber die Qualität ist trotzdem immer noch deutlich höher als in der Regionalliga Nord.
Das hat Tim das ja schon richtigerweise gesagt. Du bist ein Spieler mit viel Talent. Wir haben uns gefragt, ehrlicherweise, warum bleibt denn der beim MSV Duisburg? Du hättest ja auch sagen können, gut.
Du bist seit Anfang 2020 hier.
Ne? Ich bin jung, ich bin in einem guten Alter. Gute Innenverteidiger werden immer gesucht. Mhm. Ich könnte mich ja auch weiter in der dritten Liga orientieren. Vielleicht hast du auch Angebote aus der zweiten Liga bekommen. Ich weiß es nicht. Ich halte es für denkbar. Warum hast du trotzdem gesagt, komm, Regionalliga West mit dem MSV Duisburg, das kann ich mir holen?
Ja, also ich bin ehrlich, wie ich ja schon gesagt habe, ich bin lange hier und irgendwas macht halt auch was mit einem Spieler. Ne? Vor allem das Umfeld hier ist natürlich auch ein besonderes. Das Stadion, die Leute drumherum, irgendwo, lernt man das ja auch zu lieben, sage ich jetzt mal.
Trotz allem,
natürlich ist es was Besonderes. Ja, die sportliche Situation mal ganz abgesehen. Das war natürlich ein Desaster und ich habe auch meine Zeit gebraucht. Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, als ich auf mein Handy geschaut habe, sonntagsabends, und da stand Abstieg vom MSV Duisburg ist besiegelt durch das Spiel vom Mannheim.
Ja, das war dein erster Gedanke?
Ja, es war ein Riesenschock. Also ich bin in Lübeck geblieben nach dem Spiel, das war ja auch schon ein Desaster, aber da stand es ja noch nicht fest, sondern erst sonntagsabends, und ich habe, glaube ich, nur die halbe Nacht geschlafen. Also man macht sich natürlich Gedanken, Sorgen auch irgendwo, was passiert ist auch mit dem Verein. Mhm. Das geht einem natürlich alles sehr nah, auch den Fans, und du hast natürlich auch gespürt überall. Aber irgendwann muss es dann auch weitergehen. Und dann führst du Gespräche. Auch hier mit dem Chris Schmold, mit dem Herrn Preetz. Und ja, irgendwo wird dir eine Wertschätzung vermittelt und gepaart damit, dass ich in mir selber einfach auch eine Verantwortung gespürt habe und irgendwo einfach auch so eine Motivation, das einfach wieder gerade rücken zu wollen. Mit allem, was dazugehört, mit allen Leuten, die dazugehören, allen zusammen das halt wieder irgendwie zu schaffen. Und der Verein, der bedeutet mir viel, die Stadt bedeutet mir viel, ich fühle mich hier wohl. Und das sind natürlich auch immer so Phrasen, die man dann gerne mal, aber es ist wirklich so.
Du müsstest sie ja nicht sagen,
Also nee, genau, sonst hätte ich es auch nicht gemacht, das ist halt so. Und ich bin sehr glücklich, dass es jetzt so gekommen ist, wie es dann letztendlich gekommen ist, dass es jetzt auch so läuft. Das ist auch nicht selbstverständlich, wenn man das mal mit den Jahren vorher vergleicht. Und ja, das waren so Punkte, dann habe ich natürlich mit dem Trainer noch gesprochen und so, wie das halt immer so abläuft dann. Und dann habe ich mich aber auch mit voller Überzeugung dafür entschieden, hier zu bleiben.
Ja, der SDK-Glücksatlas lügt nicht. Duisburg ist zwar scheiße. SKM.
SKL.
SKL, um Gottes Willen.
Mein Gott.
Der Glücksatlas lügt nicht. Duisburg ist zwar scheiße, aber man fühlt sich trotzdem
Duisburg
wohl.
Duisburg ist, was die Gegebenheiten angeht, auf Platz 40.
Die die Stadt, da kann man sich natürlich
überschreiten. Nein, aber die Duisburger, sie sind, was den Glückheitsindex angeht, auf Platz 13
von 40. Ich glaube, der Norden, so Kiel und so, ist, glaube ich, ganz oben.
Ja, das kann gut durch, oder der Süden. Aber eigentlich das Schöne ist halt diese Riesendiskrepanz.
Dass die Leute fühlen sich wohl, obwohl die Stadt objektiv schlecht ist.
Ja, von der Lebensqualität her kann man sich überstreiten, aber ich bin das gewohnt. Wie gesagt, ich bin in Herne geboren, ich habe meine ganze Kindheit in Bochum verbracht. Deswegen kenne ich das hier, ich kenne, wie die Leute sind, deswegen ist das für mich Heimat auch. Ne?
So, was war da nochmal? SKL?
SKL.
SKL, Glücksatlas, okay, gut.
Süddeutsche Kassenlotterie oder so heißt das.
Gut, ist notiert. Zurück zum Fußball. Hat ja auch was mit Glück zu tun. Manchmal. Gehen wir auf den nächsten Gegner ein? Dann starten wir einmal Onkel Kobi, würde ich sagen.
Komm, Onkel Kobi, gib ihm.
Onkel Kobi erklärt den nächsten Gegner.
Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise nach Wuppertal möglich geworden ist. Ja, Glückwunsch, ihr Nasen. Tatsächlich, der ehemalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher wurde in Wuppertal geboren. Ansonsten Wuppertal, Schwebebahn, Hügel, Wupper, kennen wir. Was viele nicht wissen, meine Oma hat mal in Wuppertal gewohnt. Genau wie Josef Goebbels. Ja, nicht zusammen, mein Opa war Fliesenleger, kein Nazi. Meine Oma ist dann
aber nach Duisburg gezogen und wie es mit Goebbels weiterging, ist hoffentlich hinreichend bekannt. Ob seine Zeit in Wuppertal Beweggrund für sein Ende war, kann nur gemutmaßt werden, ist aber nicht auszuschließen. Die Hochphase des Wuppertaler SV haben weder meine Oma noch Goebbels in Wuppertal miterlebt. Anfang der 70er hat der WSV tatsächlich im UEFA-Pokal gespielt. Tja, heute steht Wuppertal auf Platz 15 der Regionalliga West mit 12 kümmerlichen Punkten. Neuer Trainer wurde diese Woche schon geholt, Sebastian Türalla. Der hat ja vorher schon Türkspor Dortmund auf Platz 18 der Regionalliga katapultiert und wurde dann entlassen. Das konnte man sich in Wuppertal natürlich nicht entgehen lassen. Ja, Glückwunsch, wenn das mal nix wird. Noch stümperhafter als die sportliche Führung agiert eigentlich nur das Maskottchen des Wuppertaler SV, Pröppi. Pröppi, benannt nach der Vereinslegende Günther Pröpper. Der zottelige Löwe ist wirklich der Prototyp eines Maskottchens. Wahrscheinlich wurde das Kostüm genäht, als der WSV noch UEFA-Pokal gespielt hat. Pröppi sieht aus wie die Textilien, die Horatio und Grissom bei CSI sonst nur mit Handschuhen und blauem Licht untersuchen. Als ob jedes andere Maskottchen der Liga einmal über Pröppi drüber gerutscht wäre. Naja, eben dieser verdächtig durchgenudelte Löwe Pröppi hat tatsächlich mal eine Geldstrafe von 750 Euro kassiert. Wegen unsportlichen Verhaltens. Ein Maskottchen. 2021 nach dem Spiel gegen Lotte ist Pröppi vor dem Schiedsrichter so ausgerastet, dass es eine Geldstrafe gab. Ja, sehr professionell. Keine Sorge, Ennerts. Löwen, die brüllen, beißen nicht und werden von Zebras überrannt. Auf geht's.
Ja, Tim, nächster Gegner.
Ja, das ist der WSV Wuppertaler SV. Ich freue mich aufs Stadion am Zoo. Ich muss das selber nicht übertragen. Mein alter Herr hat dann im Laufe des Wochenendes Geburtstag und ich werde es wahrscheinlich deshalb verpassen. Aber mal schauen. Mal schauen, vielleicht gaunere ich mir noch ein Ticket und fahre dann doch noch nach Wuppertal. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf den Gegner. Ist auch eine absolute Wundertüte. Haben jetzt einen neuen Trainer mit Sebastian Türalla, haben jetzt René Klingbeil vor die Tür gesetzt. Erstmal ganz grob, was erwartest du? Ist schon wieder sehr schwierig auch in der Regionalliga. Du hast ja auch gerade gesagt, ne? Ist ja noch schlimmer als in der dritten Liga eigentlich, was das Auf und Ab und das Unberechenbare an den Mannschaften angeht, oder?
Ja, irgendwo schon. Also ich glaube, du hast es ganz gut gesagt mit der Wundertüte. Durch so einen Trainerwechsel ist es eigentlich immer eine Wundertüte. Da sollte man sich dann eher auf sein eigenes Spiel fokussieren, konzentrieren, was wir mit Sicherheit auch machen werden. Aber natürlich musst du dich auch ein bisschen mit dem Gegner beschäftigen, gucken, was kann da kommen. Ja, was erwarte ich? Ich glaube, ein Gegner, der da unten raus will, ich kenne es selber in den letzten Jahren, da gibst du alles. Da mit einem neuen Trainer vor allem, da will sich jeder nochmal beweisen, jeder zeigen. Ich denke mal, das Stadion wird relativ gut gefüllt sein. Von daher, ja, wahrscheinlich wieder ein Abnutzungskampf.
Aber auch wahrscheinlich gut gefüllt mit Duisburgern, muss man an
dieser Stelle sagen.
Ja, mit Sicherheit. Also, ich glaube, da kommen wieder ein paar Tausend, hoffentlich.
Du sagtest gerade wieder ein Abnutzungskampf. Ist das auch schon so ein bisschen das Grindset, das man dann so hat, so ein bisschen? Es wird auf jeden Fall jetzt wieder bis zu den Knochen, ist das ja, so ein bisschen
es
so?
Es geht halt zur Sache, ne? Das ist halt so, das ist halt auch Regionalliga-Fußball, das gehört dazu. Du musst einen Gegner erstmal bearbeiten, bevor du ihn bespielen kannst. Also es ist ja so, man sagt ja so, am Ende werden die Gegner irgendwo müde, aber die werden auch nur müde, wenn du sie halt bearbeitest, ne? Ja. Und das kommt halt immer zuerst.
Ja, jetzt freue ich mich natürlich, wenn wir gegen Wuppertal dann weiter an unserer Tabellenführung bauen. Jetzt frage ich mich natürlich, wie glaubst du, geht das mit dem MSV weiter?
Oh, jetzt kommt die Glaskugel.
Wo siehst du, beziehungsweise was glaubst du, sind noch die Mannschaften, in der würde ich den WSV jetzt mal nicht mit reinnehmen, was sind so die Mannschaften, oder was sagt ihr euch in der Kabine, auf welche Mannschaften schielt ihr mal ab von Wuppertal jetzt am Sonntag, auf welche Mannschaften wird generell geschielt, wo man sagt, oh, Lotte, die sind bis zum Schluss gefährlich, oder Gladbach 2, was sind so eure in der Kabine, eure Angstgegner?
Angstgegner haben wir jetzt nicht, aber natürlich guckst du auf die Mannschaften, die dann unter dir stehen, natürlich, das wäre jetzt auch gelogen, wenn man sagt, man guckt nicht auf die Tabelle oder man guckt nicht, wie die anderen gespielt haben, aber man macht sich jetzt keine Sorgen, also wir haben ja die direkten Duelle bisher alle gewonnen, außer Fortuna Köln 0-0 gespielt, Lotte kommt noch zu uns ins Stadion, das sind dann halt die Spiele, in denen du weißt, okay, wenn du die jetzt gewinnst, dann drückst du die erstmal ein bisschen weg, das war jetzt bei Gladbach der Fall, das wird bei Lotte der Fall sein, das ist natürlich so, da guckst du dann drauf, trotzdem ist es für uns natürlich schön, an erster Stelle zu stehen. Da wollen wir natürlich auch möglichst am Ende der Saison stehen. Das ist das Ziel, das ist der Wunsch von allen. Und dafür gilt es aber auch, Spiele wie gegen den Wuppertaler SV oder gegen Mannschaften, die weiter unten stehen, zu gewinnen. Und das sind, glaube ich, die Spiele, wo auch Gegner gerne mal Punkte lassen. Und deswegen sind das Spiele, die mindestens genauso wichtig sind wie die direkten Duelle.
Klar, mit Tyralla, der jetzt ja Neutrainer ist, der ja mit Türkspor schon gegen euch gespielt hat. Das war ja auch krass, ne? Die haben ja komplett aus allen Rohren gefeuert. Glaubst du, das wird Wuppertal jetzt am Sonntag dann auch machen? Also diesen Tyralla-Fußball spielen, dieses...
Wer fahrlässig,
komme, was wolle, wir rennen nach vorne, auch wenn es uns selbst zerstört?
Das glaube ich jetzt nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke mal, er wird auch aus seiner Vergangenheit gelernt haben und aus dem Spiel gegen uns. Dementsprechend wird er sich da, denke ich mal, einen anderen Plan zurechtlegen wollen.
Mhm. Top-Mannschaften. Ich habe letztens, kurz vor dem Gladbach-Spiel, kam eine Kollegin zu mir und sagte, das ist ja schon das erste Sechs-Punkte-Spiel, wo ich mich erstmal direkt bekreuzigen musste. Sechs-Punkte-Spiel. Also erstmal, ich glaube, in der Phase der Saison, Punkt 1 und generell dieses Sechs-Punkte-Spiel, ich habe immer das Gefühl, Fußballer und Coaches hören das gar nicht mal so gerne.
Sechs Punkte. Dieser ganze Sport ist voller Floskeln. Ich lebe davon. Was soll man sagen? Also, ne?
Im Endeffekt, für jedes Spiel gibt es 3 Punkte. Also du kriegst jetzt keine 6 Punkte, wenn du das Spiel gewinnst. Natürlich kann ich das verstehen, dass irgendwo die Wichtigkeit ein bisschen erhöht wird in solchen Spielen. Aber wie gesagt, wenn du jetzt gegen Gladbach gewinnst und verlierst gegen Wuppertal, dann hatte der Sieg gegen Gladbach so auch nichts gebracht in dem Sinne. Ne? Also das ist immer ein bisschen überspitzt gesagt. Von daher, jedes Spiel gibt 3 Punkte und ist irgendwo auch gleich wichtig.
Ehemaliges Zebra haben wir noch bei Wuppertal, ne?
Ja, richtig. Vince Gembalis arbeitet... bei dem WSV inzwischen auch als Innenverteidiger. Ihr habt das ein oder andere auch mal trainiert. Was sagst du? Sieben wir den am Samstag, am Sonntag auf dem Platz? Und wenn ja, ist das dann ein Vorteil, dass man den kennt?
Nee, das ist, glaube ich, nicht. Wir hatten jetzt in letzter Zeit auch nicht mehr so viel Kontakt. Mhm. Aber ist auf jeden Fall ein guter Innenverteidiger und ich denke schon, dass der auch am Sonntag auf dem Platz stehen wird.
Mhm. Machen wir zum Schluss ein bisschen Zukunftsmusik. Mhm. Niederrhein-Pokal ist jetzt noch ein paar Tage hin. Mhm. Trotzdem, mein Eindruck, irgendwie ist der Fluch gebrochen oder zumindest wirkt der Wettbewerb nicht mehr verflucht, ob man jetzt an sowas glaubt oder nicht. Du durftest ja schon einmal so ein paar DFB-Pokal-Minuten schnuppern. Das war jetzt nicht das geilste Setting, weil war ja noch so nicht koronisiert, so ein bisschen. Dann der Gegner natürlich eigentlich genial.
Dann wurde man dortmundisiert
tatsächlich in diesem Spiel. Aber du konntest ein paar Minuten spielen zumindest.
Genau.
Hast also schon mal DFB-Pokal im Zebra-Dress gespielt. Niederrhein-Pokal, wie gesagt, das nächste Spiel ist noch ein bisschen was hin, aber trotzdem, wie hoch hängt dir diesen Wettbewerb, weil das ist die Chance aus der Regionalliga heraus, wieder zumindest im DFB-Pokal Wettbewerb zu sein.
Auf jeden Fall, dementsprechend hängen wir das auch sehr hoch, also das klare Ziel ist natürlich, den Pokal zu gewinnen, weil ich glaube, jeder von uns hat Bock auf so ein Event nochmal, DFB-Pokal spielen zu können, dafür musst du eben den Pokal gewinnen. Und dafür geht es halt jetzt erstmal im Viertelfinale weiter gegen Rating und da sollten wir sehen, dass wir eine Runde weiterkommen.
Ja. Kannst du die Fantasien verstehen? Also ich meine, als Spieler wirst du natürlich einen Teufel tun zu sagen, ich will am liebsten im Finale gegen XY spielen. Ja, die Aussage kann schlecht altern, ne? Aber die MSV-Fans, und das hast du vor ein paar Jahren, glaube ich, auch nicht gehabt, die sind ja wirklich schon so weit, dass sie sich den liebsten Finalgegner aussuchen. Ist das gut fürs Selbstbewusstsein oder würdest du dir auch lieber wünschen, dass die Leute da den Ball flach halten?
Nee, ich denke mal, das ist schon okay. Damit musst du auch irgendwo umgehen können und das ist jetzt auch nicht irgendwo schlimm oder so. Ich meine, der Turnierbaum, der gibt's jetzt ja auch irgendwo so her, dass das halt möglich ist. Das ist nun mal so. Dementsprechend, ich glaube, keiner von uns wird sich nicht freuen, wenn es dann im Finale so wäre.
Ist ja auch eine Selbstbewusstseinsfrage, was mich noch interessiert. Es ist ja so ein bisschen in den Köpfen, bei uns Fans ist es allgegenwärtig in den Köpfen. Ihr seid das beste Team der Liga. Wie ist das bei euch? Wie seht ihr das? Wenn man ihr guckt wahrscheinlich nicht so häufig auf Transfermarkt. Ich lebe auf Transfermarkt. Ihr seid einfach der Kader, der am meisten wert ist, ne? Ja, im Durchschnitt. Ne? Also es gibt Kader in der Liga, die sind so viel wert wie Michelbrink. Weißt du, was ich meine? Ja, ungefähr. Ne? Ja. Wie sehr kriegt man das aus den Köpfen raus? Oder wie sehr, ganz Hand aufs Herz, Flecki, wie sehr denkt ihr, dass ihr die beste Mannschaft auch seid?
Ich glaube schon, dass wir es sind, um ehrlich zu sagen.
Ja, glaube ich auch.
Und ich glaube, die Jungs auch, die wissen das auch. Aber ich tue mich ein bisschen schwer damit, das irgendwie am Marktwert oder so festzumachen.
Das ist nur ein Indiz.
Das ist ja ein Indiz, woran man das aber eigentlich festmacht. Ne? Und ich glaube, letzte Saison hatten wir auch kein schlechtes Team und sind trotzdem abgestiegen. Also das muss man irgendwo ein bisschen relativieren, weil es geht halt darum, dass du es auf den Platz bringst. Was bringen mir jetzt 100 Bundesligaspiele, wenn ich am Wochenende spiele wie eine Bratwurst? Ja, im Endeffekt habe ich davon nichts. So, du musst halt immer sehen, du musst im Hier und Jetzt sein. Darum zählst. Wir sind jetzt alle in der Regionalliga angekommen. Das hat auch irgendwo seine Gründe, warum wir in der Regionalliga sind. Dementsprechend musst du auch wieder performen, um vielleicht mal woanders wieder hinzukommen. Ne? Das ist auch klar. Und wir wollen mit dem Verein woanders hin. Dementsprechend musst du dafür auch performen. Aber ich glaube schon, wenn ich ja, unsere Mannschaft mir so vor Augen führe, dass wir die beste Mannschaft der Regionalliga sind.
Im Hier und Jetzt bleiben, ich finde, das sind schöne Schlussworte. Also jetzt erstmal hier bleiben, morgen, übermorgen, Sonntag, dann Wuppertal.
Wo wir gerade bei hier und jetzt sind, ne, Herr Halberscheid, alles klar.
Ich weiß ja nicht, wann ihr den Podcast hört, wisst ihr, das ist ja Zeitbezüge sind ja immer schlecht. Meine Damen und Herren, Tobias Fleckstein, wir haben eine große Ehre, danke, dass du da gewesen bist.
Ja, danke euch.
Tim, vielen lieben Dank.
Auch dir danke ich, dass du heute mal wieder mein Gast warst.
Ja, Nils, schön, dass du mal wieder in mein kleines Format gekommen bist. Gönnt euch Streifendienst 1902, vielleicht kommt Nils das nächste Mal auch wieder. Ich freue mich.
Sehr gerne, liebe Leute, wir sehen uns. Haut rein, ciao.
Tschö.
Tschüss.
Radio Duisburg, Streifendienst 1902, wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.